Matthias Österheld, beim Bischof, gelesen Ilona Picher-Hübert. Endlich stand ich im Foyer des heruntergekommenen Bischofssitzes meiner zuständigen Diözese, einem barocken Palast mitten im Zentrum, der auch schon bessere Tage gesehen hatte. Der uralte ächzende Paternoster brauchte eine Ewigkeit, bis er endlich bei mir gestrandet war. Eigentlich war es ja zum Lachen. Wie in einem Don Camillo-Film kommentierte ein winziger Gedanke diese Szenerie, doch meine Lachmuskeln zuckten nicht einmal. Don Camillo wird zum Bischof zitiert. Ich sagte es mir noch einmal in Gedanken vor, was die Frau in dem Brief geschrieben hatte, den ich als Beweismittel in meiner Tasche trug und nun den Weihbischof Helmut Hermann vorlegen wollte, damit er mich befreien sollte vom Beichtgeheimnis. Auf den vollgemüllten Dachboden hatte er sie gezerrt und sie in ihrer Angst, wie erstarrt war, mitgegangen. »Nein, ich will kein Missbrauchsopfer mehr sein«, schrieb sie zwar, und doch ging sie immer wieder mit, war wie paralysiert, konnte sich nicht wehren, und so dauern diese Verbrechen weiter an. So stand es in ihrem letzten Brief. »Wir treffen uns jedes Mal in der Gartenlaube. Dort zieht er mich vollständig aus und dann ein einfaches langes Kleid an, ohne irgendetwas darunter. Da kann er sich dann bedienen. Dann gibt er mir so eine eklige Flüssigkeit zu trinken, die mich wie benebelt. Ich soll dies ja auch immer schön austrinken, damit ist mein Denken ausgeschaltet. Wir gehen jetzt zusammen ganz leise auf den Dachboden. Du weißt schon. Dort spielt Papa mit dir dieses schöne Spiel, das unser Geheimnis bleiben muss. Nur du und ich. Unser Geheimnis, von dem niemand etwas wissen darf. Er sagt auch immer, dass dies nur ein Spiel ist und keiner davon wissen darf. Die würden dir dann dafür wehtun, sagt er immer wieder. Und er hat auch immer gesagt, wie lieb er mich hat. Dann führt er mich hinauf durchs miefige Treppenhaus, vorbei an den zugedreckten Fenstern, die schon ewig keinen Fensterputzer mehr gesehen haben. Die eiserne Feuerschutztür knarrt furchtbar laut, was mich jedes Mal so erschreckt. Hier oben gibt es niemanden, der mich schützen kann. Keine Chance auf einen Rettungsversuch. Und hier steht auch ein altes Bett mit einer durchgelegenen Matratze. Dann macht er diese Sachen mit mir, die ich nicht aussprechen kann, so sehr ekelt es mich, dass ich es nicht sagen kann. Dann muss ich sein Teil lutschen. Er steckt es so weit rein, er kann, immer wieder raus, rein, raus, rein, raus. Ich kann das nicht mehr aushalten. Voller Zorn lasse ich weiter, obwohl ich den Inhalt ja schon in- und auswendig kannte. Ich werde versuchen, mir jeden Tag zu sagen, dass ich mich wehren muss. Ich hoffe nur, dass mir dies helfen kann, da rauszukommen. Ich will da raus aus dieser schrecklichen Lage. Kannst du mir dabei helfen und mir Mut machen, dass ich das auch schaffen tue? Ich bin froh, dass du mich nicht gleich abservierst, wenn ich es nicht gleich schaffe, alles perfekt umzusetzen. Das schaffe ich, glaube ich, nicht alles sofort. Allerdings bin ich froh, dass ich zu dir darf und du mit mir redest. Das hilft mir schon etwas. Ich will kein Opfer mehr sein, aber ich weiß nicht, wie schnell ich das schaffen tue, auch umzusetzen. Kannst du mir dabei helfen, dass ich lernen tue, mich zu wehren? Ich wäre gern mal ein glücklicher Mensch voller Lebensfreude. Aber dies kenne ich noch nicht. Er hat mich oft missbraucht. Das war in der Zeit, wo ich 9 oder 10 Jahre alt war. Immer 2 bis 3 Mal in der Woche. Es hat ihm richtig Spaß gemacht. Und ich lag da und konnte nichts dagegen tun. Ich habe alles über mich ergehen lassen, da ich es auch nicht anders kannte. Ich dachte halt, dass dies normal ist. Als Seelsorger und Beichtvater unterlag ich natürlich dem Beichtgeheimnis und durfte nichts unternehmen, um diesen Peiniger, dessen Klarnamen ich sogar kannte, zur Verantwortung zu bringen. Ein angesehenes Mitglied des Kirchenvorstandes. Beim Gedanken, mit diesem Mann weiterarbeiten zu müssen, ihm in die Augen schauen zu müssen und dabei zu wissen, dass diese Untaten an seiner Tochter immer noch weitergingen, dieser Gedanke machte mich unglaublich zornig und fassungslos. Doch vielleicht würde mir der Bischof ja eine Ausnahmeerlaubnis erteilen, wenn ich ihn überzeugen könnte. Den Rotwein, den es bei Bischof Hermann immer zur Begrüßung gab, würde ich jedenfalls höflich ablehnen. Alles hing davon ab, wie überzeugend ich das Schicksal dieser jungen gepeinigten Frau, die mir im Beichtstuhl diesen Brief mit ihrem Namen zugeschoben hatte, dem Herrn Bischof gegenüber rüberbringen konnte. Die junge Frau war schon vorher oft zu mir zur Beichte gekommen und ich hatte schon bald an ihrer Stimme erkannt, dass sie ein bedrückendes Geheimnis mit sich herumtrug, das auf ihrer Seele brannte. Aber meistens saß sie nur da und weinte und sagte nichts. Oder nur: Das muss endlich aufhören. Um mein Nervenkostüm stand es durch diese fürchterliche Geschichte nicht gerade zum Besten. Das Ganze hatte mich doch mehr mitgenommen, als ich mir eingestehen wollte. Was sind das bloß für Väter? Was geht in solch kranken Hirnen nur vor? Hier irgendwo musste doch diese verdammte Tür von den Bischofsräumen sein. Warum gibt es denn hier bloß keine richtigen Wegweiser? Ah, da ist sie ja. Endlich stand ich vor der verschnörkelten, viel zu großen Tür des Bischofsbüros. Bischof Hermann hatte sich doch so überzeugend für kirchliche Missbrauchsopfer eingesetzt und ausgesprochen. Konnte er da nicht auch Verständnis für mein Anliegen aufbringen? Er musste es doch begreifen, dass in diesem Fall dringender Handlungsbedarf bestand. Ein letztes Stoßgebet um göttlichen Beistand. Dann klopfte ich ein wenig zu laut und trat ein.